wenn die Berkshire runterrasselt, weil Buffett stirbt, würde ich meinen Kindern sagen, habt ihr Kohle übrig, rein in die Berkshire. Also eine Firma, die diese Wirtschaftspolitik überlebt, die ist von Haus aus schon grandios. Alla Costolani, a Dollar ist immer noch a Dollar. Und alla Buffett gegen die USA spekulieren macht keinen Sinn. Chemie ist böse, Chemie ist bäh. Und wenn die Wirtschaft wieder anspringt, ist Chemie genau das Gegenteil. Ich werde mit meinem Depot ins Grab steigen. So. Und wenn mich das dann den einen oder anderen Prozentpunkt kostet, dann so what.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich wieder zurück mit einem spannenden Gast und vor allem mit dem Format Roast My Depot. Und zwar ist heute der liebe Frank da.
Jawohl, servus. Hallo Mario.
Frank, sehr schön, dass du da bist. Und Leute, wenn ihr Roast My Depot feiert und das gerne öfter sehen wollt und hier Frank auch ein bisschen motivieren wollt, dann gerne Daumen hoch. Denn mir macht das großen Spaß und heute schauen wir uns mal dein Depot an. Aber erst Frank, stellst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und wie du zur Börse gekommen bist.
Alles klar. Frank aus Giesing. Giesing ist ein Stadtteil von München, für die, die nicht von hier sind. 68er Jahrgang, also schon älteres Jahrgang. Und an die Börse Mitte, Ende der 90er gekommen. Damals Telekom war das sozusagen Manfred Krug. hat mich da drauf aufmerksam gemacht und war vorher überhaupt kein Thema für mich irgendwie. Weiß auch nicht warum. Und dann war ich eigentlich relativ schnell infiziert. Und seitdem bin ich dabei, also gut knappe 30 Jahre jetzt fast.
Also schon alter Hase.
Kann man so sagen.
Positiv gemeint, ja. Erfahrener Hase. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was deine Strategie ist? Und das ist ja spannend, denn es ist ja vielleicht auch ein Unterschied. Vor 30 Jahren hast du vielleicht anders angelegt als jetzt.
Oh ja.
Genau, was so dein Fokus ist, was dein Ziel ist.
Also als ich angefangen habe, war sozusagen mein Ziel, dass ich von den Dividenden irgendwann mal meine Miete bezahlen kann und dass ich meine mickrige Rente, falls ich überhaupt eine bekomme, dann leben kann. Das war mein Ziel, war damals ein sehr weit entferntes Ziel, weil ich als Altenpfleger, was ich gelernt habe, hat man nie viel Geld verdient und meine Kinder kamen relativ früh. Und da war eigentlich gar nichts zum auf die Seite legen. Das heißt, am Anfang habe ich erstmal geguckt, bevor eigenes Geld reingeflossen ist. Und aber mir war das immer wichtig, dass auf dem Spielplatz, dass jeder sieht, das ist der Papa und nicht der Opa. Deswegen habe ich mich da relativ früh für die Kinder entschieden. Und dann im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, Börse ist super spannend. In allen Bereichen des Lebens, Wirtschaft, it's the economy, stupid, ein wahrer Ausspruch. Mhm. Das ganze Leben ist Wirtschaft, also das meiste zumindest. Und es ist einfach super spannend und dann bin ich hängen geblieben. Und am Anfang natürlich so ein bisschen wilder, deutscher Maschinenbau. Ich weiß, meine erste Aktie war die Deutsche Babcock. dann kam gleich die Deutsche Bank und die sind alle damals natürlich gelaufen, weil Ende der 90er ist alles gelaufen. Da konnte man eigentlich keine Fehler machen, großartig. Und dann im Laufe der Jahre aber dann doch relativ schnell gemerkt, dass ich so Langfristanleger bin. Ich bin relativ geduldig. Als Altenpfleger habe ich gemerkt, auf die Alten hören, ist gar nicht so schlecht. Costolani relativ schnell erwischt als Buch, der mir da sehr geholfen hat. Und die Langfristigkeit ist es bei mir. Und ich bin eher langweilig und langfristig als jetzt die schnelle Kohle sozusagen.
Sehr schön. Und Kompliment. Ich finde das ganz, ganz toll. Du hast ja gerade über deinen Beruf gesprochen, Altenpfleger. Und neulich im Briefing habe ich ja noch die Aktionäre verteidigt. Und dann kam wieder ein Kommentar dazu nach dem Motto, ja, die Aktionäre, das ist ja nicht der kleine Mann. Und ich finde, das ist immer ein gefährlicher Denkfehler. Denn Aktionäre sind ja nicht immer Reiche, auch nicht reiche Erben, sondern sind auch sehr viele Leute, die hart für ihr Geld arbeiten, ja, sehr, sehr wichtige Jobs machen. Und dann finde ich, ja, muss man schon Steuern zahlen und dann finde ich es umso wichtiger, wenn man sich wie du was aufbaut, wirklich ja investiert, fleißig ist, ja, sehr wichtige Berufe macht, dass ja solche Leute dann nicht noch zusätzlich bestraft werden. Das liegt mir auch immer sehr am Herzen und deswegen ist auch toll, dass wir gemeinsam sprechen.
Gerne.
Sehr schön, Frank. Noch eine wichtige Sache, bevor wir loslegen, denn bei Beating Beta haben wir jetzt auch wieder Roast My Depot. Da haben wir gerade unsere Osteraktion. Geht bis Ostersonntag, da könnt ihr 40% sparen auf ein Jahresabo und ihr bekommt gratis obendrauf als Goodie Roast My Depot. Ihr schickt's ein und dann machen wir das, was wir gleich machen. Es werden unangenehme Fragen gestellt. Also kann ich euch nur empfehlen, jetzt Geld sparen, Roast My Depot gratis obendrauf. Also das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Frank. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, bevor wir uns dein Depot gleich anschauen. Mhm. Dein Anlagehorizont, das ist schon mal eine unangenehme Frage, obwohl die eigentlich ganz einfach ist, aber wie siehst du den?
Mein Anlagehorizont ist für immer.
Für immer?
Ich weiß es, es gibt diese berühmte Regel, 100 minus Lebensalter sollte der Aktienanteil sein.
Die ist aber durchaus gefährlich.
Genau, also mein Anlagehorizont ist für immer, denn ich werde mit meinem Depot ins Grab steigen sozusagen. Das geht an die Kinder. Ich habe mir für mich vorgenommen, die von den Dividenden so viel wie es geht mein Leben bestreiten zu können, zumindest unterstützend. Und das Depot rühre ich nicht an. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der mit 70 merkt, jetzt muss er um die Welt reisen und dann wird alles aufgelöst. Nee, also wenn es irgendwie geht, man weiß ja nie, Pflege kann teuer werden und was weiß ich was. Aber wenn es irgendwie geht, dann geht es komplett an die Kinder und die. Ich habe ja noch ganz alte Sachen im Depot drin, die noch steuerfrei sind von vor 2009. Und diese Steuerfreiheit, die soll die in die nächste Generation übertragen werden, sozusagen.
Sehr schön. Ja, ist doch toll, dass du da auch schon was aufgebaut hast. Ja. Also, wenn du noch einen Platz frei hast, ich lasse mich auch gerne adoptieren, denn du hast ein gutes Depot, da kommen wir gleich dazu. Eine Frage noch, wie würdest du denn deinen Wissensstand einschätzen von 1 bis 10? Auch eine einfache, aber schwere Frage.
Also, ich würde mal sagen, 6 bis 7 würde ich mal sagen. Ich bin eher auf der bescheidenen Seite. Schau gerne auch mal so zweite Ebene auf mich selber drauf. Vertraue nie meinem ersten Gedanken, ja, sondern immer erst mal 3 Tage schlafen und dann, so wie der Charlie Munger mal gesagt hat, Advocatus Diaboli spielen, Fragen stellen, die einem selber unangenehm sind und so weiter. Insofern, also ich weiß, dass ich nichts weiß, damit weiß ich schon mal sehr viel, ja. Aber es gibt Leute wie auch viel Gescholtene, wie der Dirk Müller oder der Krall oder so, die kennen sich viel besser aus als ich, haben aber eine komplett andere Denke an der Börse, als wie ich sie habe.
Und gute Ökonomen müssen oft nicht unbedingt die besten Anleger sein.
So ist es.
Das ist unbedingt immer nicht unbedingt so zu Schlussfolgern. Wie risikofreudig bist du? Du hast es schon durchklingen lassen, nicht ganz so, vielleicht dann eher so eine 5 von 10 oder so. Wie würdest du dich da einschätzen?
Also in Deutschland ist man ja schon risikofreudig, wenn man überhaupt Aktien kauft.
Da ist man,
da ist man ja schon böser Spekulant. ich habe neben meinen Aktien, eigentlich habe ich meine gesamte Altersvorsorge auf Aktien aufgebaut. Ein bisschen Gold noch und das war's. Ich würde sagen, also von den Aktien her innerhalb der Aktien, des Aktienspektrums eher konservativ, langweilige Dinge, 5-6% Rendite. Wenn du mir eine Aktie sagst, die 7% jedes Jahr macht und 2% Dividende bezahlt und du garantierst mir, dann würde ich alles da drauf setzen. Es reicht mir völlig. Mir ist es wichtig, gut schlafen zu können, Spaß zu haben an der Börse und ich gönne jedem den schnellen Video-Erfolg oder so, finde ich toll. Ich hoffe auch, dass das viele Leute, junge Leute an die Börse bringt und hoffe aber auch, dass wenn es mal bergab geht, dass es dann nicht wieder ganz viele rausspült, so wie vor 20, 25 Jahren. Es war eigentlich schade.
Gutes Stichwort. Ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt hast du mir den Ball schon zugespielt. Du hast es damals ja auch erlebt, Dotcom-Blase, wie sich das erst aufgebaut hat, wie es dann geplatzt ist. Ist es ähnlich gerade? Einige sagen ja, wenn man jetzt auf die Bewertungen schaut, wenn man sowas wie Nvidia sieht.
Ja.
Andere sagen aber nee, das ist ganz was anderes. Das sind ganz andere Tiere jetzt, die Tech-Aktien, viel profitabler, viel gestandener, weniger Spekulation und Hoffnung drin. Spekulationen vielleicht schon auch. Aber wie würdest du es einschätzen mit deiner Erfahrung?
Also wir haben ja vor 2 Jahren schon mal ein bisschen miteinander gesprochen. Mhm. Und da habe ich damals gesagt, es ist eigentlich komplett was anderes. Ist es immer noch. Also vor 20 Jahren, das war ganz was anderes. Da waren Leute dabei, auch Angehörige, die wussten nicht mal, wie man Aktie buchstabiert und haben dann gleich die Telekom, war viel zu langweilig, ja. Scheine, Optionsscheine, irgendwelche Ami-Buden, kanadische Minengeschichten und so weiter. Da wurde ganz wild spekuliert. war wirklich unseriös. Es gab, ja, also wenn du mit dem Taxi gefahren bist, es gab keinen Taxifahrer, der dich nicht gefragt hat. Oder der dir ungefragt erzählt hat, wie toll sein Depot läuft. Das ist heute was anderes. In bestimmten Regionen, also so Technologie und so, fängt es langsam an, ähnlich zu werden.
Du hast verraten, dein Vater hat neulich nach KI gefragt, oder?
Genau, also mein Papa ist, ich bewundere ihn ja sehr, mit Mitte 70 hat er so angefangen mit Börse und schmeißt jeden Tag seinen PC an und guckt rein, finde ich echt klasse.
Das ist mein Vorbild.
Ja. Komplett, ja, und aber er ist ein ganz anderer Anleger als ich. Ja. Also
nur KI.
Da kommt der wöchentliche Anruf, wie siehst du das mit der Rüstung, da muss man doch jetzt Rheinmetall oder Wärmepumpen und einen Tag später hat er die Niebe im Depot. Ja. Also er springt sehr auf die Modethemen drauf. Ist aber auch nicht der Langfristanleger wie ich. Also das ist dem auch egal, wenn er ein paar Gewinne hat, dann nimmt er die auch mit. Er ist ja komplett anders als der Sohnemann, ja. Und ich freue mich schon immer auf die wöchentlichen Anrufe, was gerade wieder, dann weiß ich, was gerade wieder in ist. Und dann hat er angerufen, ja, also jetzt muss er mal irgendwie in KI rein. Und 4 Tage später kam der Anruf, dass er Nvidia im Depot hat. Ich habe es mir schon fast gedacht. Supermicro oder Nvidia wird's werden, da bin ich mir relativ sicher. Und so genau so war es dann auch, ja.
Mal schauen. Wenn es so weiterläuft, dann wird der Vater bald vielleicht aus der Südsee grüßen.
Genau, und den Sohn auslachen mit seinen langweiligen Lebensmittelproduzenten, soll mir recht sein.
Schau mal gleich mal drauf, was du im Depot hast. Ich lese jetzt einmal mal der Reihe nach vor. Und zwar fangen wir an mit Berkshire, die größte Position mit 13%, dann Procter & Gamble mit 5,4%, Allianz 4%, Shell 4,6%, General Mills 4,1%, BHP 4,6%, Ecolab 2,9%, Colgate 3,8%, Cisco 3,2%, Atos 4,3%, Altria 3,5%, Unilever 2,2%, Halma PLC 2%, Kraft Heinz 2,2%, E.ON 1,9%, BAT 2,0%, BASF 1,9%, 3M 1,5, Coloplast 1,4, Encarvis 1,2, Fresenius 1,5, Mensch, das hört ja gar nicht mehr auf, GSK 1,8, Medtronic 1,8, Pepsi 1,3, Nike hier mit 1,1%, da hast du mir aber gerade verraten, da hast du nachgekauft.
Jawohl, also das sind jetzt über 2 jetzt.
Also ist eine größere Position geworden, dann Zotis 2,4, Trade Desk 1,2, Nokia und Vodafone jeweils noch mit 0,7%, dann hast du noch ein paar Verrecker-Abspaltungen, da können wir vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen und dann auch noch ETFs, den TecDAX mit 5,2% und DickSack, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, was das genau ist, 2,7%. Cash, genau. 1% hast du jetzt komplett in Nike?
Zero. Zwei Abendessen.
Also ist, aber du hast vielleicht wichtig für alle, die vielleicht auch eher Anfänger sind oder sich jetzt fragen, der Frank hat gar keinen Cash mehr. Also du hast schon eine Cash-Reserve für den Alltag wahrscheinlich. Also
unbedingt.
Ja. Das ist auch immer wichtig, das quasi zu trennen jetzt, weil sich viele Leute mal fragen, ja Cash, dann hat der Frank, dann muss der jetzt Aktien verkaufen, wenn er zum Rewe gehen will. Also das ist ganz wichtig, dass man quasi Cash und Cash-Reserve fürs Investieren.
Also wenn der Kühlschrank kaputt geht und man fängt schwitzen an, dann hat man was falsch gemacht.
Genau, das ist mir immer ganz wichtig, weil viele mal fragen, was, das gibt's ja nicht. Also das ist auch wichtig, was dann Cash ist fürs Investieren und was dann sozusagen Geld ist für Lebenshaltung. Trotzdem aber die Frage, auch kein Cash mehr jetzt zum Nachkaufen theoretisch. Das sagt ja jetzt entweder aus, du spekulierst gar nicht, also du machst gar kein Timing, oder du glaubst, dass es weiter hochgeht.
Ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Für mich gilt die Regel, time in the market beats timing the market. Ist, glaube ich, auch wissenschaftlich, ich glaube, der Herr Kommer würde auch nichts anderes sagen. Dadurch, dass ich nicht weiß, was morgen ist und aber die Börsen langfristig steigen, auch wenn es ein bisschen grummelt im Magen. Ja, ich schaue mich selber auch an und denke mir, hoppla, alles steigt, die Leute sind alle begeistert. Sollte man nicht. In aller Regel steigen die Börsen länger, als man denkt. Sie fallen auch länger, als man denkt. Aber wenn man die 10, 20, 30 besten Tage nicht dabei hat, dann ist die Rendite minimal. Und da kann man natürlich umgekehrt sagen, wenn man die 10, 20, 30 schlechtesten Tage hat, dann ist sie auch schlechter. Allerdings weiß ich nicht, wann die kommen. Das kann ich aktiv nicht beeinflussen. Die besten Tage kann ich beeinflussen, indem ich einfach drin bin.
Was auffällt, du hast schon sehr viel Amerika. Mhm. Bewusst, dass du sagst, das sind die besten Unternehmen, das ist das beste Land. Oder ist es vielleicht ein bisschen zu viel Amerika-lastig? Also man könnte eigentlich sagen, Amerika mit bisschen Deutschland und dann hast du auch noch ein bisschen was Britisches.
Ja.
Das war's dann eigentlich.
Genau.
Fehlt da noch bisschen was, bisschen mehr Streuung vielleicht? Gerade auch zum Beispiel mehr Europa, was ja auch günstig ist, oder vielleicht auch Emerging Markets.
Auf meiner Watchlist ist noch was Europäisches gerade drauf, aber ansonsten eigentlich eher Amerika, ja. Also Amerika ist einfach, wer mal da war, weiß, das ist das Mutterland des Kapitalismus, ja. Da muss man sich nicht für unternehmerisches Denken rechtfertigen, wie man es hier in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien muss, zum Teil. Da ist einfach, da geht's nach dem Dollar, ne? Will ich da leben? In einem Land, wo der Abendessentisch dreimal verkauft wird? Nein, möchte ich nicht. Aber mein Geld möchte ich da investieren. Da ist die richtige Denke, denke ich.
Und da siehst du gerade, jetzt nehme ich mal die Gegenposition ein, keine Risiken mit den Schulden. Jetzt kann man ja sagen, das Wachstum wird gerade auch wirklich massiv erkauft. Ja. Alle 100 Tage kommt 1 Billion Dollar an Schulden obendrauf.
Verschuldung ist ein weltweites Problem. Die deutschen rühmen sich, dass sie 60% des BIP verschuldet sind. Ist natürlich kompletter Schmarrn. Da werden keine Rentenansprüche reingerechnet. Also Amerika hat es immer wieder geschafft. Es gibt dieses jährliche Spiel mit den Schulden und dann geht es wieder ein paar Prozent runter. Ich glaube, da gibt es inzwischen wahrscheinlich schon Softwareprogramme, die auf das spekulieren, um da einen Markt zu machen. Amerika ist einfach die Denke, wir schaffen das, wir machen das, da kann man was, jeder, der nach Amerika geht, der geht da nicht hin wegen der Sozialhilfe, sondern der geht da hin, um aus sich was zu machen. Und deswegen macht mir das keine Sorgen. A la Costolani, a Dollar ist immer noch a Dollar und a la Buffett gegen die USA spekulieren macht keinen Sinn.
Ich habe es versucht, aber ja. Die Zuschauer, die regelmäßig schauen, wissen ja auch, dass ich
naiv positiv
nicht so schlecht finde. Trotzdem versuche ich ja, dir ein bisschen unangenehme Fragen zu stellen. Deutschland, kann man natürlich sagen, ist gerade ein bisschen unterschätzt. Jetzt hast du schon einige deutsche Aktien und da sind auch ja ein paar nicht ganz so gut gelaufen. Zum Beispiel BASF, Fresenius, ich will jetzt nicht Verrecker sagen, aber hab ich mal bessere Zeiten gesehen. Mhm. Erste wichtige Frage vielleicht, wie lange hast du die schon? Also bist du quasi, hast du den Absturz mitgenommen oder bist du...
Also eine Fresenius habe ich noch gar nicht so furchtbar lange. Damals, als wir vor 2 Jahren gesprochen haben, glaube ich, habe ich sie kurz vorher gekauft. Mhm. Ich glaube, da bin ich gar nicht so arg im Minus irgendwie.
Wenn man ja, die läuft ja schon länger nicht so gut.
Genau. Die Dividenden noch dazu, jetzt zahlen sie keine, weil sie die Staatskohle mitnehmen. Bin auch froh, dass sie das machen. BASF ist, glaube ich, bin ich da im Minus? Ich weiß es gar nicht genau. Mit den Dividenden wahrscheinlich nicht. Ist für mich so ein, ist der weltgrößte Chemiehersteller. Chemie ist böse, Chemie ist bäh. Und wenn die Wirtschaft wieder anspringt, ist Chemie genau das Gegenteil. Das wird gebraucht und da kommen auch wieder andere Zeiten. Und ich wollte das Feld Chemie bearbeiten und das mache ich dann mit dem Weltgrößten. Weil ich einfach konservativ bin.
Die natürlich auch schon Standorte haben in Amerika, in China, aber eben auch noch das Deutschland-Problem. Ja. Wie siehst du generell die deutsche Wirtschaft? Jetzt hast du ein paar deutsche Aktien, die aber natürlich BASF kann man schon als Global Player, glaube ich, betrachten. Ja. Genauso wie auch die Allianz zum Beispiel natürlich. Trotzdem, macht dir das Bauchschmerzen oder sagst du, das ist völlig overhyped? Weil wir haben ja schon Energie und Co. Ja,
genau.
Da sind also, uns die Amerikaner auch ein bisschen voraus.
Ich habe jetzt keinen Maschinenbau oder Autobauer oder sowas drin. Das würde mir schon Sorgen bereiten. Die anderen sind weltweit unterwegs. Ich bin für Deutschland gar nicht so negativ. Ich denke, wenn ein Land wirtschaftlich überhaupt noch existiert bei der Politik, wie sie zurzeit gemacht wird, hat es so viel Aufholpotenzial. Also eine Firma, die diese Wirtschaftspolitik überlebt, die ist von Haus aus schon grandios und die wird wieder bessere Zeiten erleben. Und ich glaube auch, dass Deutschland wieder bessere Zeiten erleben wird. Also wie gesagt, also Deutschland war schon mal der kranke Mann Europas, dann sind sie wieder aufgestiegen, jetzt sind sie wieder der kranke Mann Europas. Die werden auch wieder aufsteigen oder besser werden, muss ja nicht immer gleich aufsteigen sein. Da mache ich mir keine Gedanken.
Das ich glaube auch, es braucht ja nicht so viel. Jetzt haben wir mal 2-0 gegen Frankreich gewonnen, jetzt vielleicht noch eine gute EM und dann eine neue Regierung und schon sieht die Welt
EM ist gar nicht so unwichtig. Also ja, diese Fußballturniere, die sind gar nicht so unwichtig. Damals 14, das hat, oder auch 2010 vorher schon, das Sommermärchen, Wirtschaft und Sport geht da oft Hand in Hand.
Das, ja, und die Wirtschaft wird ja auch von der Stimmung beeinflusst. Also klar, unbedingt, wenn die Stimmung besser ist, dann ist das zumindest schon mal hilfreich. Trotzdem, also du hast gerade gesagt, du hast Europa was auf der Watchlist. Also wäre es für dich sinnvoll, gerade wenn du vielleicht nicht so risikofreudig bist, wenn man mal auf die Bewertung schaut, USA, klar, jetzt hast du natürlich auch nicht Aktien drin, die komplett überbewertet sind. Vielleicht trotzdem, ist das was für dich, wo du sagst, ja, da kann man vielleicht noch ein bisschen Unterbewertung reinbringen?
Ja, also
gerade auf, wenn du es vererben willst, auf 10, 20, 30, 40 Jahre.
Ja, genau. Wenn ich eben die Langfristigkeit sehe, ich bin einfach ein USA-Fan in Sachen Wirtschaft. In Europa, ich bin kein großer Freund der EU. Ich bin ein großer Europa-Freund, aber keiner der EU. Ich traue auch dem Euro mittelfristig alles zu, weil dafür gibt's Notenbanken. Langfristig bin ich da relativ negativ. Und wenn Europa, dann nur Unternehmen, die weltweit agieren und denen das relativ egal ist, was Habeck und Co. Hier veranstalten.
Ich höre schon raus, mit der Regierung bist du nicht ganz zufrieden.
Ja, es ist innen drauf zu hauen, aber ehrlich gesagt, auch da schaue ich dann immer, was machen sie gut. Und mir fällt einfach nichts ein. Also wirtschaftlich fällt mir einfach nichts ein, wo ich sagen würde, toll. So Sprüche wie ein Staat macht keine Fehler oder ja, also damit kann ich einfach nichts anfangen. Dann ist für mich Feierabend.
Berkshire, 13%. Das ist schon eine sportliche Position. Warum?
Gekauft 2008, weil ich unbedingt, damals war noch die Steuerfreiheit von Kapitalerträgen ein Thema. Die gab es damals noch für 2.300 Euro eine Aktie. Das waren auch schon die kleinen. Und da habe ich mir damals einfach 3 ins Depot gelegt, einfach weil ich großer Warren Buffett-Fan bin. Und der zahlt keine Dividenden. Und da dachte ich mir, also das ist so ein richtiger Compounder, wie man so auf Neudeutsch sagt. Und vor 2009 gekauft. Und ja, die haben jetzt inzwischen sogar gesplittet, 1:50, ist auch schon ewig her. Also deswegen habe ich diese 150 Stück noch nie bereut. Ich glaube, die haben sich versieben oder verachtfacht oder so. Und der Buffett ist einfach toll. Und so wie er Berkshire aufgebaut hat, wird es auch toll werden oder bleiben, wenn er
kein
nicht
Personenrisiko aus deiner Sicht?
Nein, kurzfristig auf jeden Fall. Ich würde meinen Kindern, ich rate niemand zu irgendwas. Jeder muss machen, selber überlegen, was er tut an der Börse. Kleiner Disclaimer sozusagen.
Genau, keine Anlageberatung, ganz genau. Wichtig.
Aber angenommen, der Warren Buffett hat selber mal gesagt, wenn er mit Herzinfarkt in der Garageneinfahrt liegt und da kommt ein Amerikaner und ruft erst den Broker an, bevor er den Notarzt anruft, dann hätte er vollstes Verständnis dafür. Also das fand ich schon mal klasse von einem 80-Jährigen. Damals war er so um die 80, so eine Aussage. Wenn die Berkshire runterrasselt, weil Buffett stirbt, würde ich meinen Kindern sagen, habt ihr Kohle übrig, rein in die Berkshire. Denn das Ding geht nicht kaputt. Das ist ein S&P 500 ohne Ausgabeaufschlag. Das ist, nee.
Du hast es gerade schon gesagt, genau. Aber ist, also klar, tolles Unternehmen, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht länger darüber diskutieren und uns aufhalten. Aber zahlt keine Dividende. Passt das hundertprozentig zu deiner Strategie? Wäre dann nicht theoretisch der S&P mit Ausschüttung besser? Jetzt mal unangenehm gefragt.
Ja, kann man... Ist eine gute Frage, weil ich ja später mal von Dividenden leben will sozusagen. Mhm. Könnte mir sogar vorstellen, dass wenn der Buffett nicht mehr ist, dass Berkshire sowieso anfängt, Dividenden auszuzahlen, weil der Druck einfach so groß ist oder groß sein wird. Wer mit 120 Milliarden Cash-Reserve in der Gegend rumrennt, der kann sich an der Wall Street das nicht auf Dauer leisten. Das kann ein Buffett mit seinem Standing, aber die Nachfolger wahrscheinlich eher nicht. Ist richtig, war damals jetzt nicht so eine Riesenposition, hat sich halt einfach so groß entwickelt. Vielleicht würde ich sogar, wenn ich mal älter bin, das dann Teilverkauf machen und in dividendenstärkere Titel gehen. Je nachdem, wie die Miete steigt und man auf Dividenden angewiesen ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber aktuell bleiben sie drin, die machen einen tollen Job und ist nicht tot zu kriegen. Also, und auch so diversifiziert, wieder relativ langweilig, so wie ich es mag.
Jetzt hast du es gerade gesagt, diversifiziert langweilig. Jetzt frage ich mal ganz frech raus. Könntest du dasselbe Ergebnis nicht mit viel weniger Aufwand einfach mit einem, zwei, drei ETFs erzielen?
Na klar. Aber für mich gilt ja auch noch die emotionale Rendite. Das soll mir Spaß machen. Ich kann natürlich 70% MSCI World ACWI, 30% Emerging Markets oder, wenn ich will, 15 Emerging Markets, 15 Small Caps, dann ist das Ding auf die Seite und jetzt bitte leben, dass der Rest passiert. Aber mir macht es einfach Spaß. Und wenn ich an der Isar spazieren gehe und mir kommen da so verschwitzte Eheleute in Nike-Klamotten entgegen oder Brooks-Turnschuhen, dann macht mir das einfach Spaß. Dann gehe ich da mit einem Grinsen weiter und so ein Grinsen habe ich relativ häufig. Und das ist mir der eine oder andere Prozentpunkt dann auch wert, muss ich sagen. Also
jetzt habe ich ein paar Experten im Ohr, die sagen, Spaß, Hobbys kosten Geld.
Genau, ja, kann sein, ist so. Trotzdem, ich bin jetzt auch nicht auf den letzten Cent angewiesen. Ich möchte, also mein Leben soll ja nicht nur finanziell erfolgreich sein, sondern soll auch Spaß machen. Und mir macht es einfach Spaß, mich mit Unternehmen zu beschäftigen, ins Internet zu schauen, wie hat sich die entwickelt, warum ist der jetzt heute 10% runter, der andere 15% hoch. Ich finde das einfach hochspannend. Also ich mache das jetzt schon relativ lange und trotzdem macht es mir noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Und wenn mich das dann den einen oder anderen Prozentpunkt kostet, dann so what.
Frank, mich brauchst du nicht überzeugen. Ich finde das toll. Also könnte von mir sein. Ich finde das auch faszinierend und ich glaube, es macht nicht nur Spaß, sondern es hält,
hält frisch.
Ja, es hält frisch. Nicht falsch verstehen, du bist ja noch frisch genug,
jung. Immer raus damit.
Aber sieht man ja auch bei deinem Papa zum Beispiel, das ist ja toll, wenn man sich dann auch im hohen Alter noch begeistert und ja, man lernt auch nie aus an der Börse. Eine Frage, warum hast du zum Beispiel keine von den Magnificent Seven oder so eine Apple zum Beispiel, die ja auch mittlerweile schon Dividende zahlt, eine Microsoft zum Beispiel, wo man sagen kann, die sind auch eigentlich gestanden, ich will sie jetzt nicht als konservativ bezeichnen, aber jetzt, du hast gerade gesagt, unzerstörbar, aber die bringen schon was mit, bringen noch ein bisschen Wachstum mit, bringen aber auch schon Dividende mit und dann vielleicht auch noch so ein bisschen KI-Fantasie und Co. Warum hast du sowas nicht im Depot?
Also sobald eine Aktiengattung einen besonderen Namen bekommt, lasse ich die Finger davon weg. Magnificent Seven, jetzt sind es nur noch vier. Früher die BRICS und die, was weiß ich was, die Tigerstaaten und so, das ist alles, da weiß ich schon, da sind die Verkaufsmaschinerien losgegangen. Nix für mich, ist mir viel zu populär. Der Microsoft zum Beispiel würde voll in mein Beuteschema passen, muss man sagen. Ja. Als ich angefangen habe, lief die 15 oder fast oder noch länger komplett seitwärts.
Ja, die lief lange ziemlich schlecht.
Ganze Generation, wo man überhaupt nichts verdient hat. War eine Hassaktie, Microsoft, man hat es gebraucht, aber man hat es nicht geliebt. Deswegen habe ich mir damals die Cisco reingetan. Die habe ich auch beim Seitwärtstrend zugeschaut, so wie ich es dir damals auch erzählt habe. Aber ist so, Magnificent Seven, ja, also eine Nvidia oder so, das sind ja tolle Unternehmen, muss man schon sagen. Ich kapiere es nicht richtig, was die machen. Klar, die machen Chips und so weiter. Ich könnte mich da einlesen. Aber da haben viele Leute einen Wissensvorsprung vor mir. Und dann lasse ich das bleiben. Und ich habe das so dann im neuen Markt damals gemerkt. Also da sind die Leute in relativ kurzer Zeit Millionäre geworden. Und die haben auch dann wirklich dann auch wieder zugeschaut, wie die Dinger eingesackt sind. Also die konnten dann auch nicht verkaufen. Ja, und die Gewinne mitnehmen. Die wenigsten haben es geschafft. Und die waren am Anfang dann oder hinterher so arm oder so reich, wie sie vorher waren. Dieses berühmte Beispiel mit dieser Falle, ja, wo man dann so Brotkrumen reintut und wartet, bis die Hühner kommen. Und dann sind 10 drin und 12, 15. Und dann will man schon die Falle eigentlich runterfallen lassen. Und dann sind aber schon 2 raus. Und denkt man sich, die kommen ja wieder. Und dann gehen nochmal 2. Und am Schluss lässt man den Ding runterfallen. Und da ist eben nur noch ein Huhn drin. Da ist viel Wahres dran. Und ich möchte auch, ja, ich habe vorhin schon gesagt, ein guter Schlaf ist mir wichtig und ich gönne es jedem, der da dabei ist. Und eine Apple habe ich sowieso über Berkshire.
Das stimmt,
ist eine Riesenposition bei Berkshire. Und aber so eine Microsoft, warum nicht? Bei allen anderen Sachen tue ich mich schwer mit Burggraben. Ich weiß nicht, was, also eine Microsoft zum Beispiel ist ja konservativ, würde ich sagen, kann man nehmen. Alles, was andere machen, wenn Microsoft sagt, damit verdiene ich Geld, dann machen die das. Dann können die das besser, die haben die finanzielle Power, die haben die Manpower. Und dann ist es relativ schnell vorbei mit den schnellen Renditen. Und deswegen lasse ich da, habe ich eher die Finger weg davon.
Ja. Wo ich jetzt noch ein bisschen nachhaken muss, ist, wenn wir mal auf Chance-Risiko-Verhältnis schauen. Denn du hast schon ein paar Mal gesagt, du willst ruhig schlafen und das Depot, glaube ich, ist, da können wir es auf einigen, glaube ich, auch, bin ich gespannt auf eure Kommentare, das ist ein Depot, das kann man auf jeden Fall so machen, das ist, glaube ich, schon ein gestandenes Depot. Ich finde es auch gut, dass du jetzt keine Hypes drin hast, aber trotzdem Chance-Risiko. Wenn wir uns mal die Aktien anschauen, schauen wir auf die Chance. Da sind jetzt wahrscheinlich wenig potenzielle Ten-Bagger dabei, um das mal so zu sagen. Also sagen wir mal, Wachstumspotenzial natürlich da. Starke Unternehmen, die auch ihre Preise sicherlich weitergeben können. Aber sagen wir mal, das Wachstumspotenzial ist begrenzt in gewisser Weise. Auf der anderen Seite hast du natürlich schon Risiken. Sagen wir jetzt mal Fresenius, BASF, BLT und Altria, einfach mal als Beispiele, die nicht so gut gelaufen sind. Sagen wir mal, die scheitern oder kommen halt einfach nicht mehr hoch. Ja. Stimmt dann das Chance-Risiko-Verhältnis? Also wenn jetzt ein paar Aktien richtig schlecht laufen, die das Depot runterziehen und der Rest, also ist das ein bisschen nicht also ganz ausge...
Diese berühmten Ohren? Langweiler, die sich nicht verzehnfachen können, das ist alles eine Frage der Zeitachse. Meine Berkshire hat sich verachtfacht, verneunfacht, ich weiß es gar nicht. Wenn die sich nochmal verdoppelt hat, die sich versechzehnfacht. Also das darf man nicht unterschätzen, auch was langsam steigt und auf die Dauer gesehen steigen die auch sehr bombastisch. Also die Gefahr, dass sie hinten runterfallen, ist relativ gering. Na, Altria ist der Klassiker. Die habe ich auch schon Ewigkeiten und von denen habe ich, glaube ich, inzwischen mehr Dividenden bekommen, als ich damals für die Aktien bezahlt habe. Und die sind immer noch teurer als damals, als ich sie gekauft habe. Und allein diese Dividenden von Altria jetzt, das ist die Miete von morgen. Ja. Eine BAT, die Leute werden, glaube ich, immer rauchen. Wenn sie nicht rauchen, dann werden sie diese anderen Geschichten nehmen. Sündigen Aktien haben bei mir... immer ein Schlag im, da bin ich immer positiv dafür. Der Mensch wird, solange es die Menschheit gibt, wird solche Aktien geben. Und ich finde es auch nicht verwerflich.
Nee, um Gottes Willen. Also das muss ja jeder selber entscheiden. Ja. Und ich glaube, da sollte man dann auch jedem die Entscheidung überlassen. Die ETFs noch, TecDAX, DICSEC, vielleicht ganz kurz.
Ja, TecDAX ist sozusagen Überbleibsel von der damals von den 2000ern. DAX sind hunderte von Tech-Firmen hochgekommen und wieder genauso in sich zusammengebrochen. Und aber ich fand diese Idee einfach deutsches Tech, Ingenieurwesen, Technologie, fand ich einfach spannend und ich wusste nicht, welche Aktie ich denn nehmen soll. So wie ich vorhin gesagt habe, Burggraben. Da kann es von heute auf morgen vorbei sein. Und die habe ich brutal günstig, muss ich sagen, damals eingesammelt. Ich glaube, der Index stand damals, der hieß damals noch anders. Der hieß gar nicht TecDAX, der hieß Nemax.
Nemax, genau.
Ja, die habe ich für 375, glaube ich, damals eingekauft. Jetzt stehen sie bei 3000, was weiß ich was. Und da sind jetzt keine Superbuden dabei. Obwohl die eine oder andere ist schon eine Superbude. Jetzt ist er ja so ein bisschen aufgesplittet worden. Jetzt haben sie die SAP mit reingenommen. Die haben sich so ein bisschen verändert. Bin ich jetzt auch nicht so traurig. Langfristig. Die lasse ich weiter liegen. Das andere ist diese DICSEC, wie es so schön heißt, Digital Security. Man kriegt es ja im eigenen Umfeld mit, im beruflichen Umfeld. Das ist das für mich das Thema schlechthin. Dieses ganze Gehacke, das nimmt Ausmaße an und da muss jede Firma unglaublich viel Geld. Also da werden richtig Summen bezahlt und auch da weiß ich nicht, wer ist die Nummer eins? Ich kann eine Palo Alto kaufen, eine Secunet oder irgendwie sowas. Kann es aber auch bleiben lassen und denken, ich kaufe mir die 10, 20 Besten. Und sind wahrscheinlich auch der heute oder im Index welche dabei, die Microsoft schon auf der Kaufliste hat. Deswegen den ETF.
Aber ist das nicht so ein bisschen Cherry-Picking, dass du dann sagst, ja, die nehme ich mir jetzt, müsstest du dann nicht noch vielleicht sagen, okay, dann haben vielleicht noch zwei, drei andere Trends. Ist das dann nicht sehr isoliert betrachtet? Müsste man dann nicht sagen, okay, bei KI auch, dass man jetzt nicht eine kauft, aber vielleicht so ein bisschen Wachstum reinbringen?
Ja, also KI,
breiter gestreut.
Ja, stimmt. Also es gibt ganz viele Trends, da kann man sich dann drin verlieren.
Ja, klar, man sollte jetzt auch nicht 20 Branchen-ETFs kaufen, um Gottes Willen, das wäre,
genau.
Weil dann hat man wieder alles und nix.
KI ist einfach sozusagen, da bezahlt man den Preis, einen hohen Preis gerade für KI, der, glaube ich, sich auf Dauer nicht halten wird. Ich glaube aber, dass diese Technologie, diese KI in ganz vielen Firmen, die jetzt man gar nicht auf dem Schirm hat, gerade Pharma oder so, dass die da noch Potenziale heben werden, wo die Börse dann vielleicht erst in ein paar Jahren draufkommt. Meine Güte, KI ist ja schön und gut, aber eigentlich ist ja der Pharmahersteller oder der Lebensmittelhersteller schon langsam aber sicher auch ein KI-Unternehmen. Und da sehe ich noch Wachstumssteigerungen drin. Die KI selber, die Nvidia, die ist vorbei für mich. Wenn ich sie vor 10 Jahren, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich sie gekauft vielleicht. Aber nee, wahrscheinlich auch nicht.
Man weiß es halt vorher nie, ne? Das ist mal das Problem. Zumindest nicht sicher. Kommen wir langsam zum Fazit. Was ich nochmal ansprechen muss, Deutschland. Ich will jetzt nicht mal auf dem Deutschland-Thema rumreiten, aber du hast es vorher schon erklärt. Amerika ist das Land des Kapitalismus, ist die größte Volkswirtschaft. Wir stehen auch noch gut da. Trotzdem, wenn man sich mal überlegt, der Rest der Welt, da läuft es ja teilweise auch ganz gut. Und dann hast du schon, jetzt auch noch mit dem TecDAX, also da bist du ja schon bei einem großen Deutschlandanteil, wenn wir das jetzt mal auf die Weltwirtschaft runterbrechen. Hast du schon einen gewissen Homebias?
Ich würde fast sagen, nein. Einen Homebias habe ich sozusagen, also ich bin stark in Amerika als Deutscher drin. Für einen Deutschen würde ich sagen, ist es eigentlich relativ wenig. Also die meisten deutschen Depots, glaube ich, haben noch mehr Deutschland drin.
Gut, das ist dann natürlich ein richtiger Homebias, aber jetzt verglichen zu anderen Regionen, also zu
Man hat natürlich
Europa,
man
China, Indien.
Ja, na klar. Also Asien, Japan, kenn ich mich nicht aus. Das ist mir zu weit weg. In der Tat, das ist ja der klassische Homebuys-Denke. Da kenne ich mich einfach nicht aus. Da müsste ich einen ETF kaufen oder einen Fonds, Gott bewahre, oder einen ETF kaufen. Ich sehe Asien eher als Absatzmarkt für meine internationalen Geschichten. Also eine Procter oder so ist für mich genauso eine Emerging Markets Aktie wie irgendeine kleine Klitsche aus China. Ohne Währungsrisiko oder nicht allzu großes Währungsrisiko, keine politischen Risiken, mehr oder weniger. Da lasse ich die Finger davon. Da kenne ich mich zu wenig, auch politisch aus. Also da müsste man auch, wenn dir ein Xi Jinping einfällt, ihr verdient zu viel, jetzt mal wieder eine Spende an die KP, sowas muss ich nicht haben. Das habe ich mit amerikanischen Aktien nicht. Deutschland ist natürlich, eine BASF ist bei mir in der badischen Heimat. Das stimmt schon, ist halt aber auch der weltgrößte Chemiehersteller oder Chemieproduzent. Das war eigentlich der Hauptgrund, jetzt gar nicht unbedingt, weil es die badische Anilin ist. Ja, ich weiß nicht, ob die eure Zuhörer wissen, was BASF heißt, aber da ist ganz viel Badisches drin, so wie bei mir auch. Eine Allianz, ich weiß nicht, ob das Deutschland Bias ist. Es ist einfach, ich glaube, mit der weltgrößte Versicherer.
Auch ein Global Player, klar.
Ja, und so die kleineren Klitschen, diese Atos, die kriegt man natürlich mit, wenn man hier in München wohnt. Das war so der Klassiker. Man sieht das Produkt in der Arbeit und erkundigt sich dann. Und dann war das, ehrlich gesagt, zufällig eine deutsche Firma. Ich wusste nicht Atos Software, als ich das auf dem Bildschirm gesehen habe, was es für eine ist. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, das ist eine Münchner Geschichte. Und dann geht man auf die HV und dann ist man gefangen. Ja. Wenn man dann das Produkt gut findet, wenn du das als Bias bezeichnen willst, ja, dann ist es so.
Also China kommt für dich nicht in Frage, hast du gerade auch schön dargelegt. Glaube ich, muss auch jeder für sich selber entscheiden. Genau. Aber ich hake noch einmal nach. Wenn man, klar, politische Risiken hin oder her, aber gerade langfristig, du hast gesagt, für die Ewigkeit, das ist mit ins Grab nehmen. Gerade diese Bewertung China, also jetzt nicht irgendwie rumzocken mit irgendwelchen, klar, Einzelaktien, aber breit bei der Bewertung reizt sich das gar nicht. Langfristig gerade vielleicht sogar auf, sagen wir wirklich auf 20 oder 30 Jahre gesehen.
Ja, ich bin natürlich schon preisorientiert, ja. Also allzu viel, ich gebe immer mehr aus für Aktien. Also vom KGV her werde ich immer großzügiger, wenn die Story stimmt. Aber ich habe nichts davon, wenn diese Dinger billig sind. Und politisch kommt dann der Hammer drauf. es macht keinen Sinn. Es juckt einen und im ersten Moment denkt man, ja, könnte man ja. Und dann kommt aber der zweite Frank von oben und sagt, nein, tu es nicht, du wirst dich furchtbar ärgern. Und es gibt einfach Länder, die sagen, einen deutschen Aktionär brauche ich nicht unbedingt, will ich nicht unbedingt haben. Und dann ist es halt so. Und dann kriegt er mein Geld auch nicht. Ich finde nicht, dass die sich dermaßen um internationale Aktionäre bewerben, als dass man das dann machen müsste. Das wäre dann die persönliche Gier. Der gebe ich gerne mal nach. Aber in dem Fall, ich bewerte das auch nicht menschlich, politisch oder so, sondern die können da ihr Ding machen, wenn das ihre Tradition ist, dass da ein großer Meister alles bestimmt oder eine Partei. Okay, ist das so. Aber mein Geld kommt da nicht hin.
Frank, schon mal herzlichen Dank. Ich würde gerne noch ganz kurz ein Fazit machen, aber schon mal Kompliment. Ihr merkt, Leute, ich habe ja versucht, nervig und hartnäckig zu sein, aber der junge Mann weiß, was er tut. Und das muss, glaube ich, ist auch mal wichtig, jeder muss wissen, was er tut und du weißt es. Jetzt kann man natürlich hin und her kritisieren und sagen, oh, ja, du verschenkst da vielleicht 1-2% Rendite, aber du, ja, es ist für dich die richtige Entscheidung und das ist, glaube ich, wichtig, dass du weißt, was du tust. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen.
Genau, also das ist für mich so, wie es stimmig ist. Für andere ist was anderes stimmig und das akzeptiere ich und respektiere ich auch und finde ich auch gut. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass dieser Tech-Hype, dass der nicht dafür sorgt, dass wenn er mal zusammenbricht, und ich glaube ehrlich gesagt, er wird nicht ewig so weiterlaufen, mal zumindest, dass dann nicht wieder eine ganze Generation rausgespült wird wie damals.
Das wäre schade.
Das wäre wirklich sehr schade, ja. Costolani hat mich damals vom neuen Markt Wahnsinn gerettet, sozusagen. Ich habe da nicht viel gemacht oder verloren oder so. Und es wäre wirklich schade, wenn das jetzt wieder so wäre. Ich lese in den Kommentaren unter den Videos schon Frührente und Nvidia 300%, 3 Ausrufezeichen und so. Das sind schon so erste Anzeichen, wo ich denke, auf der anderen Seite, es gibt auch noch genug Skepsis, es gibt noch genug andere wie mich, ja, die sowas drunter schreiben. Also es kann noch eine Weile dauern, aber vielleicht wird Nvidia auch die Welt übernehmen und die einzigste Firma sein und dann hat man alles richtig gemacht. Ich glaube es eher nicht, aber wie gesagt, ich gönne jedem seinen Erfolg. Ich finde das toll, wenn man sich, da können ja auch Eier dazu, persönliche Kohle da reinzustecken in so eine Sache. Meins ist es nicht und jedem das, so wie er es meint, soll erfolgreich werden und wenn er sich gut fühlt damit, alles gut.
Sehr schön, Frank. Also ich glaube, wir können positiv zusammenfassen. Also du hast eine ordentliche Streuung, du hast wenig Hype, was, glaube ich, auch sehr gut zu dir passt und was generell wahrscheinlich auch ja oft nicht die schlechteste Idee ist. Du hast auch günstige Aktien, die jetzt nicht gerade heiß gelaufen sind, die auch Erholungspotenzial versprechen. Ich glaube, dein Dividendenfokus, der ist auch klar zu erkennen, der ist gut. Kommen wir vielleicht zum, ja, was man noch verbessern könnte, hast du auch gesagt, vielleicht der Dividendenfokus, den könnte man noch ja stärker ausbauen, ja, könnte man vielleicht noch optimieren. Vielleicht regional noch ein bisschen, also wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt deine ganzen US-Aktien verkaufen musst, aber du hast schon gesagt, vielleicht noch was Europäisches auf der Watchlist, vielleicht kann man da noch ein bisschen was machen. China willst du nicht, aber das ist deine Entscheidung. Sonst glaube ich, ja, unter Chance-Risiko-Verhältnis, dass man vielleicht, ja, die Frage, was wäre jetzt, wenn die gefallenen Engel nicht mehr fliegen können, nicht mehr fliegen, dass man dann vielleicht, ja, vielleicht kann man noch 1-2, vielleicht noch ein bisschen Wachstum reinbringen, nicht zu viel. Muss ja auch zu dir passen, das ist klar, wenn du sagst, ich halte nichts davon. Aber das wären jetzt so meine Anmerkungen. Aber insgesamt, ja, ich glaube, sehr gut geschlagen. Und ja, muss ich sagen, toller Investor, toller Aktionär.
Kompliment. Dankeschön, freut mich sehr.
Sehr schön. Und ich glaube, du bist auch wirklich ein Vorbild. Also gerade für die Jüngeren, die das sehen, ja, dass das Spaß macht und dass man nicht reich erben muss, um ein toller Aktionär zu werden. Nö, das, also, glaube ich, ist auch ganz wichtig.
Ich bin froh über alles, was ich mal vererben kann, aber ich erwarte kein
Erbe. Du bist der reiche Vererber dann irgendwann.
Vielleicht, ja. ich werde nichts erben, hoffe ich zumindest. Ich habe mit meinen Eltern ausgemacht, dass sie alles auf den Kopf hauen sollen. Und das machen die, glaube ich, auch. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und wenn ich ein bisschen was weitergeben kann. Ich bin schon froh, dass meine Kinder ein Depot haben. Ja, die sind auch Aktionäre. Sehr schön. Und da mache ich mir keine Sorgen.
Super, Frank. Herzlichen Dank. Und an euch auch herzlichen Dank. Und natürlich nochmal Roast My Depot. Jetzt 40% sparen auf Beating Beta Jahresabo. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und wichtig, das ist zeitlich limitiert, gilt nur bis Ostersonntag. Danke dir, Frank.
Sehr gerne.
Danke euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.